Heute geht es um Übelkeit nach dem Zähneputzen, schlechtes Cholesterin und ungewollten Gewichtsverlust.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Die Doc Fleck Sprechstunde ist geöffnet. Legen wir los.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Ärztin für Vorsorge und Ernährungsmedizin.
Und Ivy Hase, temporäre Co-Hostin dieses Podcasts. Vorm Start noch eine wichtige Info. Eure Nachrichten sind teilweise sehr lang. Wir kürzen sie für diesen Podcast, damit wir sie auch vorlesen können. Aber Anne legen sie natürlich in voller Länge vor.
Und ich habe auch alles gelesen und verdichtet in meinem Oberstübchen, meinem Gehirn. Das nur zur Info.
Das müssen wir dir jetzt einfach glauben. Anne, deine erste Patientin ist Hildegard. Sie schreibt, ich habe eine Frage zu der Teemischung, bestehend aus Pfefferminz, Blutwurz, Eichenrinde, Gänsefingerkraut, die Sie in einem Ihrer Bücher empfehlen, bevor man Probiotika nimmt. Kann ich diesen Tee auch immer wieder zwischendurch trinken, um meinen Darm etwas Gutes zu tun? Oder haben Sie vielleicht noch einen Tipp für einen Darmtee? Ich habe einige Nahrungsmittelunverträglichkeiten und hatte auch schon einmal ein Leaky Gut-Syndrom. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Mit freundlichen Grüßen.
Ja, vielen Dank an die liebe Hörerin. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Frage. Erstens mal freue ich mich, dass sie natürlich auch Wissen aus einem Buch für sich nutzen konnte und es gemacht hat. Das ist übrigens im Buch Energy, diese Mischung. Und diese Mischung ist medizinisch wirklich hochwirksam. Ich setze die oder in einer abgewandelten Form wirklich regelmäßig bei Menschen ein mit einem Leaky Gut. Nochmal zur Wiederholung oder für Menschen, die das noch nicht kennen. Leaky Gut bedeutet löchriger Darm. Das ist in der klassischen Medizin leider noch nicht eine anerkannte Diagnose, aber dieses Phänomen lässt sich laborchemisch einfach nachweisen und das bedeutet, dass durch eine gestörte Darmschleimhautbarriere Bestandteile aus dem Stuhl in das Blut übertreten und dort für immunologischen Aufruhr sorgen, Entzündungen provozieren oder auch autoimmune Erkrankungen bedingen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind oft für mich als Medizindetektivin ein indirektes Indiz dafür, dass mit der Darmschleimhautbarriere was nicht in Ordnung ist. Und jetzt zur Frage. Ich setze diesen Tee nicht als dauerhafte Strategie ein. Manchmal kann man auch nur mit Eichenrindentee arbeiten. Zugegeben, der schmeckt schon etwas heftig. Dann habt ihr mich nicht mehr ganz so lieb, weil dieser Tee, vor allen Dingen Blutwurz und Eichenrinde, die enthalten viele, viele Gerbstoffe und deswegen wirken sie adstringierend. Das bedeutet, die ziehen die Schleimhaut des Darms zusammen. Und das will ich ja therapeutisch erreichen bei diesem sogenannten Leaky Gut-Syndrom. Warum empfehle ich das jetzt nicht monatelang für den Dauergebrauch, sondern eher so 3 bis 4 Wochen? Weil Gerbstoffe können bei einer längeren Einnahme die Aufnahme von Mineralstoffen im Darm hemmen oder die Schleimhaut überberuhigen. Also was meine ich damit? Die Schleimhaut muss ja auch aktiv sein und arbeiten. Und was auch interessant ist, Studien zeigen, dass Gerbstoffe bei Dauergebrauch die Bioverfügbarkeit von Eisen reduzieren können. Deswegen würde ich zum Beispiel, wenn jemand Eisenmangel hat, nicht das Eisenpräparat mit dem Eichenrindentee aufnehmen. Das ist ganz interessant. Also nochmal strategisch, kurweise, so etwa 3 Wochen, dann Pause. Es spricht auch nichts dagegen, das immer mal wieder zu wiederholen. Und was sie aber alternativ auch noch nutzen kann und alle, die uns zuhören, zum Beispiel Kamille, ist sehr entzündungshemmend, wirkt auch evidenzbasiert bei Schleimhautreizungen, übrigens auch sehr gut im Mund. Oder auch Fenchel, Anis, Kümmeltee, der ist krampflösend und auch gut untersucht bei funktionellen Darmbeschwerden. Und was ganz, ganz wichtig ist, was oft vergessen wird, man muss ja auch mal fragen, wo kommt der Krempel her? Wo hat die Hörerin sich dieses Leaky Gut, ich sage jetzt mal, eingefangen, wie so viele? Ja, deswegen gehört die Diagnostik auf Leaky Gut für mich zum Standard meiner Vorsorgechecks. Erstens mal kann es sein, bei einem infektiösen, postinfektiösen Reizdarm, man hatte vielleicht einen Infekt oder man hat langfristig oft Schmerzmittel eingenommen, wie Ibuprofen. Und auch oft ist eine Problematik mit Gluten ein Problem, also Zöliakie. Auch das sollte man abklären.
Und sie fragt ja jetzt ganz speziell auch danach, ob sie diesen Tee nur trinken soll, bevor sie Probiotika nimmt. Also die Probiotika nimmt sie wahrscheinlich auch zur Unterstützung für ihren Darm. Und hängt das irgendwie zusammen, dieser Tee und die Probiotika?
Ja, ich mache diese Teekur immer gerne ein paar Wochen, bevor ich mit Probiotika starte. Weil das habe ich im Buch so erklärt. Die Probiotika sind ja quasi die Gäste, die du zu einer Feier zu Hause in deinem Darm einlädst. Du lädst aber niemanden zu Hause ein, wenn noch alles dreckig ist, vermüllt ist, der Müll ist nicht rausgetragen. Und genau das macht der Tee. Okay. Es kommt eine schöne Tapete an die Wand, es wird alles schön vorbereitet. Das heißt, die Probiotika wirken auch besser aus Erfahrung. Deswegen ist das so meine Strategie, das ein bisschen vorher einzusetzen. Und dann, wenn ich mit den Probiotikern anfange, so nach 4 Wochen, 6 Wochen, dann kann man auch mit dem Tee gerne aufhören.
Und könntest du Hildegard zusätzlich noch Nahrungsergänzungsmittel oder so, mit denen sie auch noch arbeiten könnte, empfehlen?
Ja, es gibt da in der Tat auch ausgewählte Ergänzungen mit einer begrenzten, aber durchaus vorhandenen Evidenz. Also man empfiehlt da ganz klassisch das L-Glutamin. Das gibt man auch sehr oft bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und auch zum Beispiel auch nach einer Magen-Darm-Infektion. Das ist nicht bei allen gleichermaßen wirksam. Und in Studien hat man auch für einen kurzfristigen Verlauf so von 10, 14 Tagen mal 5 Gramm dreimal am Tag gegeben. Und dann geht man mit der Dosis deutlich runter. Was ganz wichtig ist, ist eine qualitativ Top-Omega-3-Versorgung für jede Zelle des Körpers, also auch für den Darm. Weil das unterstützt die Barriere und hemmt Entzündungen. Und da empfehle ich ja immer frisch gepresstes Algenöl, zum Beispiel so etwa Dosis 1 Gramm langkettige Fettsäuren am Tag und wirklich auf frisch gepresste Qualitäten achten mit Omega-Safe-Patenten, vielleicht auch noch mit Zusatz von Weizenkeimöl, was übrigens glutenfrei ist, weil es ja das Öl ist und nicht das Eiweiß. Und was auch wichtig ist, Vitamin D stabilisiert auch die Darmschleimhautbarriere und auch Zink. Und Zink ist wichtig für Haut und Schleimhaut und reduziert auch einen Schaden, der zum Beispiel durch Schmerzmittel an der Darmschleimhaut passiert. Das ist ja das Problem. Wenn du mal wirklich nachfasst, so viele Frauen haben auch zum Beispiel Regelschmerzen.
Ja, oder ich kämpfe ja mit Endometriose. Ich hau mir Buscopan und Ibuprofen und was weiß ich, was immer wieder rein.
Wir müssen nochmal reden.
Ja, aber ich nehme Zink. Das freut mich schon mal. Und da wichtig, für mich zumindest, ich weiß nicht, ob das jedem so geht, nicht auf leeren Magen Zink, weil sonst wird einem übel.
Ja, richtig. Nach dem Essen und am besten auch abends. Und wenn man Dosierungen über 25, 30 Milligramm regelmäßig nimmt, manche brauchen sehr hohe Dosen Zink, um auf einen guten Spiegel zu kommen. Auch das sollte man mal messen im Vollblut. Dann sollte man auch kleinste Mengen Kupfer ergänzen, aber nicht ohne Kontrolle im Blut. Also davor kann ich immer nur warnen. Viel hilft, bedingt manchmal viel, aber da muss man es auch kontrollieren. Und was auch ganz interessant ist, Omas Liebling, die alte Knochenbrühe ist eine tolle Sache. Kollagen halte ich. Und übrigens, viele nehmen ja auch Kollagen, zum Beispiel Pulver ein für gesunde Haut. Das funktioniert aber nur, wenn man auch ausreichend Vitamin C, nicht nur wahrscheinlich über die Ernährung, sondern auch über Ergänzungen nimmt. Viele, viele haben einen Vitamin C-Mangel.
Sprechen wir in einer der nächsten Folgen auch noch viel mehr drüber. Aber Kollagen hilft auch zum Beispiel Hildegard mit ihrem Darm.
Richtig. Ah. Kollagen ist eine ganz wichtige Sache, weil es ja auch Haut- und Schleimhautbildend ist. Und es gab sogar eine kleine Arbeit, das fand ich hochspannend, wo man knapp unter 100 Probanden untersucht hat mit Knochenbrühe und die Marker für die Darmschleimhautbarriere kontrolliert hat. Und da zeigte sich ein Rückgang des sogenannten Zonulins bereits nach wenigen Wochen Knochenbrühe.
Ich hoffe, das konnte dir helfen, Hildegard. Danke für deine Nachricht. Die nächste Hörerin ist Stefanie. Sie schreibt uns, weil ihre Tochter sehr spezielle Symptome aufweist. Liebe Frau Dr. Fleck, meine Tochter ist 20 Jahre alt und hat sehr oft Hitzeflashs, die aus dem Nichts kommen. Ihr wird dabei heiß und ihre Wangen werden sehr rot. Gleichzeitig schwitzt sie stark unter den Achseln und ihre Hände triefen regelrecht vor Schweiß. Im Umkehrschluss hat sie manchmal auch eiskalte Hände, wie aus dem Gefrierschrank, teilweise mit bläulichen Fingernägeln. Kälteagglutinine, eine Schilddrüsenerkrankung, das Raynaud-Syndrom, wurden bereits ausgeschlossen. Außerdem hat sie gelegentlich Nachtschweiß. Sie ernährt sich sehr bewusst, wenig Zucker, viel Gemüse, hin und wieder Fleisch, keine, kaum Milchprodukte. Allerdings isst sie oft Brot aus Weizenmehl. Und nach dem Zähneputzen wird ihr immer leicht übel. Egal welche Zahnpasta sie benutzt, das ist doch auch seltsam, schreibt sie. Herzliche Grüße. Danke, Stefanie, für deine Nachricht. Anne, das klingt wirklich seltsam für mich.
Ja, und auch vielen, vielen Dank an die Stefanie für ihren Brief und dass sie auch für das wundervolle Tun sich so liebenswert bedankt. Das ist so eine richtig schöne Detektivfrage und ich habe eine Idee dazu.
Ja. Ich bin gespannt.
Und ich vermute am ehesten, und das finde ich vielleicht auch verschiedene Puzzlestücke sein, eine sogenannte vegetative Dysregulation, also eine Störung im autonomen Nervensystem. Das wichtigste Puzzlestück zu dieser Arbeitshypothese ist der letzte Satz der Nachricht, dass ihr nach dem Zähneputzen immer leicht übel wird, weil der Nervus vagus, der längste Nerv des Vegetativums. Der heißt Nervus vagus, weil er dem Hirnstamm entspringt. Das ist der 10. Hirnnerv und der vagabundiert. Der läuft in Richtung Ohr, der läuft in Richtung Gaumen und Rachen, der läuft auch, umarmt so ein bisschen das Herz und verzweigt sich im Bereich des Zwerchfells bis in den Darm. Hm. Und das ist gar nicht so selten, dass wenn man quasi hinten so an den letzten Backenzähnen, wenn man da schrubbt und einen Würgereiz bekommt, ist das ein Hinweis aus meiner Erfahrung für so eine vegetative Dystonie. Das heißt, man muss vegetativ bei dem Kind gucken.
Also dann vielleicht gar nicht abhängig von der Zahnpasta, dass von der Zahnpasta schlecht wird, sondern eher von der Bewegung der Zahnbürste im
Richtig,
Mund.
Richtig. Und sie hat ja auch geschrieben, egal welche Zahnpasta sie benutzt. Ich hatte auch noch eine Sekunde gedacht, bei Zahnpasta achte ich auch immer auf Zusatzstoffe. Aber hier schien das ja sehr untypisch. Und dann hat sie ja ganz klassische Symptome von einer potenziellen allergischen Reaktion, einer Histaminreaktion. Also diese Hitzeflashs oder auch starkes Schwitzen könnten ein Hinweis sein auf eine allergische Reaktion. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie eine Weizenallergie hat.
Und was hat das dann mit dem Vagusnerv zu tun? Also du hast ja den Vagus gar nichts. Das sind also zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, es sind zwei unterschiedliche Dinge, obwohl es letzten Endes gehört ja alles mit allem zusammen. Wenn jemand eine Allergie hat und es ist nicht bekannt, das ist ja ein Alarmzustand im Körper, dann geht natürlich auch das vegetative Nervensystem auf die Palme, sage ich mal. Und hier würde ich nochmal nachbohren, den Histaminstoffwechsel mir anschauen, das Immunsystem anschauen und ob eine Weizenallergie vorliegt. Das kann man ganz klassisch abklären. Man könnte auch abklären, ob das Kind eine Zöliakie hat. Also das wäre sogar jetzt der richtige Zeitpunkt, um das abzuklären, weil wenn man Gluten meidet über längere Zeit, ist eine Zöliakie-Diagnose sabotiert. Das heißt, jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt.
Wenn sie es regelmäßig isst.
Genau.
Und die Hörerin hat ja geschrieben, sie isst oft Brot aus Weizenmehl.
Und deswegen denke ich, da ist der Hase begraben. Und natürlich bläuliche Fingernägel, könnte sein, dass sie auch eine durch die vegetative Dysregulation ein Durchblutungsproblem hat. Und eiskalte Hände, das kann dann auch etwas mit den Mitochondrien sein. Also hier würde ich auch mal die Mitochondrien abklären. Was bedeutet das? Moderne Präventivpraxen schauen auch mal nach Mitochondrien, weil wir wissen, die Mitochondrien sind ja die kleinen Energiekraftwerke des Lebens und die können solche starken Symptome machen wie starkes Frieren, also dass man sich so ständig fühlt wie ein Gefrierschrank. Das sind auch Menschen, die manchmal Sport machen und dann sich wie erschlagen fühlen. Mhm. Ich habe das Problem bei Leistungssportlern. Und inzwischen, habe ich sogar genetisch nachgewiesen, dass sie genetisch ein Problem mit einem Enzym im Mitochondrien haben. Das habe ich denen jetzt gar nicht so direkt ins Gesicht gesagt, aber ich habe gedacht,
vielleicht hören sie ja zu.
Ja, das kann sehr gut sein. Aber das eigentlich würde ich sagen, bevor jemand in Profisport geht, würde ich inzwischen Enzym testen, um zu wissen, ob man damit ein Problem haben kann. Weil die Schilddrüse scheint ja auch in Ordnung. Lange Rede, langer Sinn. Weizenallergie abklären, auch mal eine Zöliakie abklären und das Vegetativum stärken durch Atemübungen, durch Entspannung und vielleicht auch mal umweltmedizinisch gucken, gibt es vielleicht noch etwas, was das Kind allergisch reizt. Also ich hatte neulich eine Patientin, die war auf einmal von wenigen Wochen auf die anderen todmüde. Und dann habe ich so lange gebohrt, bis wir rauskamen. Die Müdigkeit kam, nachdem die ihr gesamtes kleines Haus gestrichen hat mit ihrem Mann. Ne? Und dadurch nicht gut gelüftet. Im Winter war das. Und auf einmal wurde sie stark müde. Unser Immunsystem ist ja auch vielen Reizen ausgesetzt. So würde ich rangehen. Übrigens, ich schreibe gerade mit unglaublich viel Zeitengagement an einem Kurs zum Thema glutenfrei. Da kann die Mama mal gucken oder wen es interessiert bei docfleck.de. Sollte das verfügbar sein und da kann man wirklich auch mal ausprobieren, ob es am Gluten liegt. So viele Menschen sind müde, haben reizsame Magenbeschwerden, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und es liegt am Gluten und das ist denen gar nicht bewusst. Also Gluten aus Weizen, Dinkel, Roggen kann da alles eine Rolle spielen.
Stefan, ich hoffe, Anne könnte noch mal ein paar Puzzlestücke hinzufügen auf der Detektivreise. Ich glaube, und das kennen viele von uns, man wünscht sich so eine Diagnose. Ne? Ein einziges, was man nur ändern müsste und dann geht's einem gut. Aber in der Realität sind es halt immer ganz viele kleine Sachen, die man angehen muss, damit es einem besser geht.
Richtig. Und nochmal, was ich abklären würde, Problem mit Weizen, Problem mit Gluten. Was macht der Stress? Was ist mit Histamin? Weil das kann diese Flushes machen. Und natürlich könnte man jetzt schon gleich loslegen, wie ist denn das Kind versorgt mit Magnesium? Wie ist es versorgt mit B-Vitamin? Und Vitamin C ist ganz, ganz wichtig, um auch diesen Histaminschub, diese Hitzeflash zu bremsen.
Kommen wir zur nächsten Nachricht, die ist von Alexandra. Alexandra, deine Mail war sehr lang, deswegen haben wir die jetzt für den Podcast ein bisschen eingekürzt, aber Anne hat natürlich alles gelesen. Hallo und guten Tag. Ich wende mich an Sie, da ich schon lange ein fleißiger Podcast-Hörer bin, aber auch viele Bücher von Dr. Anne Fleck habe und bei Vorträgen war. Ich habe innerhalb 7 Monate ungewollt knapp über 10 Kilo abgenommen. Nachdem eine Darm- und Magenspiegelung ohne Befund war, hat meine Hausärztin gesagt, es sei alles Kopfsache und ich hätte Stress im Job und mein Mann ist erkrankt, da kümmere ich mich. Ich wollte nie Antidepressiva nehmen, da ich nicht glaube, dass es Kopfsache ist. Ich ernähre mich sehr gesund nach dem Doc Fleck-Prinzip, bin auch zum Austausch in der Facebook-Gruppe Schlank und Gesund nach Doc Fleck. Ich wiege nun 59 Kilo bei 1,69. Es geht tendenziell weiter runter, trotz gutem Essen. Nun ist meine Hausärztin in Rente und ich bin zu einem anderen Arzt, der eine Stuhluntersuchung angeregt hat. Dabei hat sich jetzt herausgestellt, dass ich ein Gallensäuremangelsyndrom oder Gallenverlustsyndrom mit Steatorrhoe habe. Anne, das musst du uns gleich erklären.
Ich erkläre das alles, keine Sorge, aber es ist spannend. Bitte alle zuhören.
Des Weiteren ist die Konzentration der Pankreaselastase deutlich erniedrigt. Ich nehme nun zu jeder Mahlzeit Pankreasenzyme vom Schwein, die ich aufgrund einer Schweinefleischallergie kaum vertrage. Bin kurzfristig auf Nortase, einer vegetarischen Enzymvariante, umgestiegen, habe da aber auch allergische Reaktionen bekommen. Dazu noch 3-mal täglich 25 Tropfen Remi-6, da der pH-Wert des Stuhls nicht in Ordnung ist. Weiteres hat der Arzt nicht veranlasst, obwohl ich weiter abnehme und auch andauernd müde bin. Ich habe die letzten Tage vermehrt Schwitzattacken bekommen und eine Kollegin meinte, es spricht für Diabetes. Ausgelöst durch die Bauchspeicheldrüseninsuffizienz. Sie weiß nicht mehr weiter, Anne.
Ja, und jetzt wollen wir das mal für alle sortieren und auch für die liebe Zuhörerin Alexandra. Also was ist da zusammengekommen? Erstens mal sagt sie, sie hat als Leitsymptom am Anfang 7 Monate lang ungewollt über 10 Kilo abgenommen. Und abnehmen, klar könnte man sagen, es liegt am Stress. Und sie hat ja zum Glück auch eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht zum Ausschluss einer bösartigen Geschichte. Ne? Manche machen dann auch noch vielleicht eine andere Bildgebung. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist alles solide abgeklärt. Da sollte man immer die Bauchspeicheldrüse im Fokus haben. Übrigens, die Bauchspeicheldrüse ist immer etwas, was ich auch bei meinen Vorsorgeuntersuchungen prüfe, über auch den Stuhl. Und das gehört eigentlich in eine gängige Diagnostik und wird eigentlich zu selten gemacht. Deswegen bin ich froh, dass wir diese Frage hier für den Podcast rausgefischt haben. Denn auch was da festgestellt wurde, ist gar nicht so selten. Die sogenannte Steatorrhoe, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Fette nicht gut verdaut werden, weil die Gallen Säure nicht ausreichend da ist. Die Gallenflüssigkeit, die sorgt ja für die Fettverdauung. Und wenn Fett nicht richtig verdaut wird und aufgenommen wird, wird der Stuhl klebrig.
Und das sieht man auch in der Stuhluntersuchung?
Das sieht man nicht nur in der Stuhluntersuchung, das sieht man eigentlich auch schon mal, wenn man so Schmauchspuren in der Toilette hat und wenn der Stuhl etwas klebrig ist oder oben schwimmt. Ist das ein Warnzeichen, dass zu viel Fett im Stuhl ist, also nicht gesund. Und dann hat sie ja geschrieben, dass ihre Pankreaselastase gemessen wurde, was mich sehr, sehr gefreut hat. Das ist einer der wichtigsten Marker. Und dass er deutlich erniedrigt war. Warum bestimme ich immer die Pankreaselastase in großen Vorsorgeuntersuchungen? Weil, wenn die zu niedrig ist und wenn man dann keine Bauchspeicheldrüsenenzyme nimmt, was macht dann die Bauchspeicheldrüse? Die will uns ja nur helfen, also wird sie größer, um mehr Enzym zu produzieren. Und irgendwann wird sie böse.
Die Pankreaselastase, das ist ein Enzym der Bauchspeicheldrüse.
Richtig. Also die muss normal sein. Und wenn die erniedrigt ist, muss man zu jedem Essen Enzyme nehmen, um über Jahrzehnte eine bösartige Entwicklung in der Bauchspeicheldrüse auszubremsen. Ich möchte nicht wissen, man geht ja davon aus, dass Bauchspeicheldrüsenkrebs bald die Nummer eins der Krebssorten wird. Ich gehe auch davon aus, dass das an der Fehlernährung, an dem ganzen Mikroplastikthema, was ja keinen wirklich interessiert, auch liegt, aber auch, weil man hier nicht genug guckt. Jetzt kommt bei ihr das Problem dazu.
Sie nimmt ja Enzyme.
Sie nimmt Enzyme, aber die verträgt sie nicht gut. Es gibt aber, um sie da jetzt mal zu beruhigen, doch eine große, große andere Auswahl. Und sie hat ja auch noch ein Präparat genommen, um den Stuhl-pH zu verbessern. Das sind alles Dinge, die ich für sehr, sehr richtig halte. Und jetzt ist die Frage, was man jetzt abklären muss, weil sie weiter abgenommen hat. Sollte sie unbedingt noch auch andere Dinge abklären lassen, zum Beispiel über eine Facharztpraxis für Gastroenterologie? Gibt es noch eine andere Grunderkrankung, die man übersehen hat? Zum Beispiel kommt mir in den Sinn, es gibt auch Menschen, die haben eine Dünndarmfehlbesiedlung, also eine bakterielle Fehlbesiedlung im Darm. Auch das kann so eine Störung verursachen. Oder hat sie noch eine Pilzbesiedlung? Und ich würde der Spur Diabetes nachgehen. Und was auch noch ganz wichtig ist, Menschen, die solche Fettstühle haben, die haben oft das Problem, dass die fettlöslichen Vitamine A, E, D, K, A nicht gut aufgenommen werden. Mhm. Es gibt sogar hier, und das mache ich auch in der Praxis dann, die Chance und aber auch das Muss, dass man den Patienten unter Umständen fettlösliche Vitamine oder B-Vitamine spritzt, damit die adäquat versorgt sind. Und sie sollte wirklich schauen, ob da noch eine zusätzliche Sache ist, vielleicht auch noch eine Pilzinfektion vom Darm. Und was kann ich ihr jetzt überhaupt raten? Ich meine, das ist ja eh schwierig, jetzt ohne jemand vorher gesehen zu haben.
Ja, vor allem in ihrer Nachricht, das habe ich ja jetzt dann abgekürzt und nicht ganz vorgelesen, spricht sie dann später auch noch von Osteoporosebruch und Knochenbrüchen.
Ja, aber das
hängt
passt,
das irgendwie zusammen?
Ja, das passt alles dazu. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie auch ein starkes Problem hat mit Gluten, vielleicht auch schon seit Jahrzehnten, weil wenn jemand ein Problem mit Gluten hat und jeden Tag oder mal sein Dinkelbrötchen isst und denkt, das ist nicht so schlimm. Das sind oft Leute, die sind dünn oder werden dünn. Das sind auch manchmal diejenigen auch mit Problemen mit Pankreas, die beneidet werden, weil die können die Buttercremetorte essen. Jeder denkt, Mensch, nimmt kein Gramm zu. Aber man sollte mal nach der Bauchspeicheldrüse gucken. Und wenn die Darmschlammhaut wie bei einer Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie nicht richtig aufgebaut ist, werden diese wichtigen Nährstoffe, Calcium, Vitamin D, die du auch brauchst für gesunde Knochen, nicht adäquat resorbiert. Und das ist ein häufiger Treiber für Osteoporose. Ich glaube, hier liegt noch viel begraben. Und was sie jetzt unmittelbar machen kann, ist zum Beispiel auch eine Kost, die auch ganz stark die Leber unterstützt. Zum Beispiel vorsichtig mit Artischocke, Löwenzahn, Kurkuma, Mariendistel vorsichtig arbeiten, auch wirklich prä- und probiotisch arbeiten.
Mit vorsichtig meinst du mal ausprobieren oder verzichten?
Nicht hochdosiert, weil das die Galleproduktion anregt, aber man darf es auch nicht da zu viel, genau. oder auch zum Beispiel mit feuchten Leberwickel, wenn sie keine starke Fettleber hat, und Kamillentee arbeiten. Also das ist nichts Einfaches, aber ich würde auf jeden Fall versuchen, über den Darm auch zu arbeiten, um indirekt dieses Problem in den Griff zu bekommen. Und über den Darm arbeiten heißt erstens mal noch eine andere Infektion, vielleicht eine Pilzinfektion ausschließen, eine Fehlbesiedlung ausschließen und konsequent eine Darmsanierung machen und auf ein anderes Enzym umsteigen. Und so hoffe ich dann sehr, dass es ihr bald besser geht und vielleicht auch wirklich Nährstoffe, Vitamine, die fettlöslich sind, und B-Vitamine parenteral, das heißt über eine Injektion, sich geben lassen. Weil das nimmt sie nicht gut auf. Das wird ihr Problem sein.
Ja. Okay, Alexandra, du machst schon sehr viel richtig. Und du bist auf dem richtigen Weg. Diabetes nochmal auschecken.
Und nochmal weiter auf die Spurensuche gehen mit der Darmdiagnostik und andere Enzyme unbedingt einnehmen. Und vor allen Dingen, wenn auch der Partner so schwer krank ist, soll sie natürlich auch gut für die Stressresilienz sorgen. Das ist ganz wichtig.
Unsere nächste Nachricht kommt von unserer Hörerin Stefanie. Liebe Frau Dr. Fleck, ich bin 44 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und habe im Rahmen einer Routineuntersuchung neben den klassischen Blutfetten erstmals auch mein Lipoprotein A bestimmen lassen. Dies liegt mit 149 deutlich erhöht. Seit mehreren Jahren liegt mein Gesamtcholesterin bei über 200 Milligramm pro Deziliter, zuletzt sogar bei 212 Milligramm pro Deziliter. Ich lebe seit etwa 2 Jahren sehr bewusst. 2x pro Woche intensives Krafttraining, tägliche zügige Spaziergänge, 30 bis 60 Minuten, überwiegend pflanzenbetonte und ballaststoffreiche Ernährung. Ich bin sportlich, 1,70 groß und wiege 66 Kilogramm. Ergänzend nehme ich Omega-3, Magnesium, Astaxanthin, ein Multivitaminpräparat sowie Vitamin D ein. Trotz dieser Maßnahmen haben sich meine Cholesterinwerte nicht verbessert. Mir wurde nun Rosuvastatin 5 Milligramm verordnet. Habe ich das richtig ausgesprochen, Anne? Danke. Das ich aktuell einnehme, und ich hoffe sehr, es gut zu vertragen. Der erhöhte LPA-Wert hat mich verunsichert. Ehrlich gesagt habe ich Angst vor einem möglichen Herzinfarkt oder Schlaganfall in Zukunft. Gleichzeitig möchte ich nicht in diese Angst hineinrutschen, sondern präventiv und verantwortungsvoll handeln. Mein Ziel ist es, gesund und aktiv sehr alt zu werden, am liebsten 100 Jahre. Daher meine Frage: Gibt es aus Ihrer Sicht über die LDL-Senkung hinaus weitere Strategien oder Maßnahmen, die in meiner Situation sinnvoll wären? Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Also erstens mal nochmal zur Einordnung, ganz, ganz wichtig, dieser Wert Lipoprotein A, ich bin schon mal froh, dass sie den bestimmt hat, den sollten wir alle wirklich einmal im Leben bestimmen lassen. Man muss ihn nicht ein zweites Mal bestimmen.
Was ist das für ein Wert und was sagt er uns?
Das ist ein genetischer Blutfettmarker. Und wenn der erhöht ist, hat man ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall. Den kann man aktuell noch nicht signifikant über Ernährung reduzieren. Es gibt jetzt gerade laufende Studien, das wird aber noch 1-2 Jahre dauern, an neuen Präparaten, die noch nicht zugelassen sind, die genau hier andocken. Bisher hatte man da gar keine Möglichkeit. Ganz wichtig ist, dass sie auf gar keinen Fall in die Angst geht. Wir wissen ja, die Genetik ist das eine, aber die Epigenetik sind die 85% und 15% sind die Gene.
Und Angst kann ja auch negativ einwirken auf den Körper.
Absolut. Und was ich aber immer wieder interessant und auch verblüffend finde, dass jetzt auch diese liebe Hörerin nicht geschrieben hat, dass man bei ihr geschaut hat, ob sie ein oxidiertes LDL hat.
Was bedeutet das?
Du hast ja verschiedene Blutfettwerte. Es gibt den Lipoprotein-A-Wert, der ist genetisch fixiert. Es gibt den Triglyceridwert, der zeigt an, wie sensibel man auf Kohlenhydrate reagiert. Der sollte möglichst niedrig sein. Dann gibt es den LDL-Cholesterinwert, den HDL-Cholesterinwert und den Gesamtcholesterinwert. Das heißt, auch wenn jemand ein hohes HDL hat, kann das Gesamtcholesterin hoch sein, obwohl der LDL-Wert noch gar nicht so hoch ist. Nur das oxidierte LDL, also ein LDL-Wert, der mit einem Sauerstoffradikal, sag ich mal, sich radikalisiert hat, nistet sich in die Gefäßwand ein, wenn die Gefäßwand glitschig ist, entzündlich verändert ist. Deswegen sage ich immer, bei einem erhöhten LDL erstmal Ruhe bewahren, tief einatmen, tief ausatmen und gucken, wie hoch ist der oxidierte LDL-Wert, weil nur der macht eine arteriosklerotische Plaque.
So, jetzt und damit kann, erhöht das Risiko genau, für Schlaganfall.
Genau. Und was man jetzt zusätzlich, sie fragt ja auch nach zusätzlichen Empfehlungen. Also man empfiehlt ganz klar, auch nach Stand der Evidenz, eine herzgesunde, also pflanzenbetonte mediterrane Ernährung, aber hier mediterran mit einem hohen Anteil an auch in grüner Pflanzenkost, Ballaststoffe und vor allen Dingen auch Nüsse, Olivenöl, extra vergine, meiden von Transfetten, ne, also schlechtes Fett aus Keksen oder Pommes. Und was auch gut wirkt, wenn man kein Übergewicht hat, dann hat man zwar jetzt nicht das Lipoprotein A kaum direkt gesenkt, aber das Gesamtrisiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, hier gibt es sehr, sehr gute auch Evidenzen und hier reicht sogar schon ein Gewichtsverlust von 5% aus, um das Gesamtrisiko etwas zu beeinflussen. Bewegung macht sie, ist wichtig. Da gibt es unterschiedliche Ergebnisse in Studien mit kleinsten Wirkungen auf Lipoprotein A. Und was heißt denn jetzt Bewegung regelmäßig? Das wären so 150 Minuten pro Woche und vor allen Dingen auch mal häufiger Krafttraining. Und natürlich sollte sie Rauchen streng meiden und Alkohol reduzieren. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist Ballaststoffe auch in Form von Flohsamenschalen, Akazienfaser, Ballaststoffpulver zusätzlich zuführen. Das wirkt indirekt positiv auf den LDL-Wert. Und das Coenzym Q10 hat auch interessante Studienlagen, weil es stark antioxidativ wirkt und es ist für sie unabdingbar, wenn sie ein Statin nimmt, dass sie Q10 und B-Vitamine ersetzt, weil das sind unglaubliche Nährstoffräuber. Ja, also das ist ganz wichtig. Und dann sollte sie auch zum Beispiel viel würzen mit Knoblauch, egal ob Knoblauchpulver, und auch auf die Lebergesundheit achten, weil das auch wichtig ist für die, ja, für das Eindampfen des kardiovaskulären Risikos. Stressreduktion ist wichtig. Und was ich hier dringend empfehlen würde, auch das oxidierte LDL mal zu bestimmen. Und jetzt ist noch ein ganz wichtiger Tipp. Sie soll ganz streng aufpassen, dass sie nicht Oxidationsprozesse fördert. Das macht man nämlich mal nebenbei, wenn man mit Öl wie Rapsöl in der Pfanne brät. Ja? Also das sind,
was passiert dann?
Na, wenn
also?
Du Öle, du kannst auch jedes gesunde Öl irgendwann zu lange erhitzen und damit Oxidationen fördern. Und wir werden ja nicht alt, wir werden ranzig. Oxidativer Stress führt zu Entzündung. Mhm. Und die Fehler, die beim Braten in der Küche passieren, die passieren sehr, sehr oft und jeden Tag. Und natürlich kann chronischer Stress auch Oxidation machen. Deswegen ist das sichere Braten für sie wichtig oder sie kocht mal was oder macht was im Garen-Modus oder im Backofen. Und ich würde ihr dringend empfehlen, was oft übersehen wird, die Mundhöhle sollte sie checken lassen. Wenn du ein Entzündungsherd im Zahnwurzelbereich hast, im Kieferknochenbereich hast, das ist ein absoluter Treiber für Herzgesundheitsschäden. Und deswegen lohnt sich da zum Beispiel über eine DVT-Röntgenaufnahme, ein 3D-Röntgen wirklich zu gucken, ob da eine Granate sitzt.
Weil das kann ja auch sein, dass man selbst das noch gar nicht spürt. Ne?
Null, ja. Gar nicht. Und der Backenzahn ist übrigens aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin mit der Herzgesundheit verknüpft. Die asiatische Medizin sieht jeden Zahn mit einem Organ wechselwirkungsmäßig in Verbindung. Und das Interessante ist, dass auch führende Ärzte der Charité das insgeheim dieses Wissen immer für sich nutzen. Und wenn man das weiß, warum soll man es nicht auch nutzen? Ne? Also der Backenzahn ist wichtig für ein gesundes Herz. Der sollte gesund bleiben.
Wir bleiben beim Cholesterinwert und ich glaube auch ganz viel, was du jetzt schon gesagt hast, hilft auch unserer nächsten Hörerin. Brigitte hat geschrieben, sie ist ganz verzweifelt, weil sie zwar alle Folgen zu diesem Thema von uns hört und vieles gelernt hat, aber jetzt drei Ärzte ihr Statine verschrieben haben, die sie unbedingt nehmen soll. Sie möchte aber gerne einen anderen Weg einschlagen, wenn es irgendwie geht. Sie schreibt, sie hätte einen genetisch bedingten hohen Cholesterinwert, einen LDL-Wert, LDL-Wert von 210, Gesamt 293, HDL 68. Ich lese jetzt diese ganzen Werte nicht vor, weil die euch draußen wahrscheinlich sowieso nicht helfen. Sie ernährt sich vegetarisch, ist 55 Jahre alt und in ihrer Menopause. Anne, was kannst du ihr raten?
Also das muss man von vielen Ecken beurteilen. Außerdem das Familienrisiko muss beurteilt werden. Dann kann natürlich auch eine Menopause unter Umständen das Herzrisiko erhöhen. Deswegen wäre mein dringender Rat, dieses Puzzlestück weiß ich nicht, ob sie schon eine Veränderung an den Halsgefäßen hat. Die sind ja leicht zugänglich für einen Ultraschall. Und da einfach mal einen Schallkopf auf die Halsgefäße halten, um zu sehen, habe ich da schon eine große Plaque. Dann kann man auch wirklich auch mal wirklich über Medikamente diskutieren. Ich finde es spannend, wenn sehr, sehr gute kardiologische Kollegen auch mal sagen, es gibt auch andere Medikamente als nur Statine und bei Statinen auf die Mikronährstoffe achten. Da gibt es auch Alternativen, zum Beispiel Fibrate. Ich möchte das nur mal jetzt so in den Raum stellen. Und man muss aber auch sagen, da gibt es ja auch Gegner von Statinen, sehr renommierte auch Ärzte, die sagen, so viel Primär- und Sekundärprävention ist, macht das gar nicht aus. Ja? Deswegen sind diese ganzen Lebensstilmaßnahmen eigentlich ein ganz, ganz großer Faktor, den man nutzen sollte. Und was ich jetzt ihr empfehlen kann, sie sollte natürlich darauf achten, dass sie bei einer vegetarischen Ernährung auch wirklich genug Ballaststoffe isst und nicht jetzt Weißbrot mit Käse, was ich absolut nicht glaube. Und sie sollte auch nicht streng Low Carb oder Ketogen sich ernähren, weil das kann einen LDL-Wert erhöhen. Und das Ziel sollte auch sein, dass sie mal andere Werte kontrolliert. Also eben den Fall mitnehmen. Was macht ihr Lipoprotein A? Was macht ihr Homozystein? Also hat sie noch andere Dinge, die zusätzlich, ohne dass sie es spürt, darauf wirken. Ja, das wäre so mein dringender Rat. Und sie sollte vor allen Dingen raffiniertes Getreide und Zucker wirklich meiden, weil das dieses LDL leichter oxidieren lässt und auch auf diese gefährlichen Oxidationen in der Küche achtet. Also wir wissen, dass Olivenöl extravergine, vor allen Dingen bei Entzündungshemmung als universal und in der Küche ganz gute Daten hat. Auch das kann man zu Tode brutzeln, ne? Also hier nochmal. Und deswegen empfehle ich, auf solche kleinen Fehler, die sich dann summieren, zu achten. Und natürlich Zahngesundheit. Und hoffentlich jetzt mit diesem Wissen nochmal sich ärztlich vorstellen, um dann für sich selbst einen guten Weg zu finden. Ich glaube aber, auch nochmal mit dem Thema Lipoprotein A, dass in Zukunft da auch medikamentös neue Wege möglich sein werden. Und was ganz, ganz, ganz problematisch wäre, jetzt nicht nur für die beiden lieben Hörerinnen, wäre Omega-3-Fett oder jede Art von Fetten aus Plastikflaschen. Da sträuben sich bei mir alle Nackenhaare und alles, was an Härchen irgendwo ist. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und das erlebt man ja immer wieder. Das bitte nicht in den Körper bringen.
Danke, Anne. Sage ich jetzt mal vertretungsweise für unsere Hörerinnen. Ich glaube, du hast ganz, ganz viele Tipps wieder an die Frau gebracht. Und danke für diese schöne Folge mit dir. Ich habe auch wieder ganz viel gelernt.
Dankeschön.
In der nächsten Folge sprechen wir, und da freue ich mich auch schon drauf, weil ich es ganz spannend finde, über Nasengesundheit. Unsere Nase kann nämlich noch viel, viel mehr als nur riechen und atmen. So viel kann ich schon verraten. Bis dahin, abonniert uns auf RTL Plus und überall, wo ihr Podcasts hört.
Und in diesem Sinne, bleibt gesund und macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.